Vielen Dank für den Einstieg. Ich würde sagen, wir geben Ihnen doch gerade noch einen Applaus. Es braucht immer ein bisschen Mut. Merci vielmals. Es braucht immer wieder Mut, um da vorne zu stehen. Gerade wenn es das erste Mal ist. Ich mag mich noch erinnern an meine erste Predigt. Das war ganz schlimm. Genau, jetzt ist es nicht mehr ganz so schlimm. Ich habe mich mega gefreut, als ich angefragt worden bin, um heute Abend da predigen zum Thema Skiheilung. Ich dachte, super, das ist mal ein Thema, das mich nicht betrifft. Genau, sondern alle anderen. So war es nicht ganz. Genau, ich durfte ja die Serie starten. Mein Kollege hat gesagt, und das Thema dort mal war ja, dass wir keinen Spass haben im Leben. Ich weiss nicht, wie es euch gegangen ist gestern Abend. So plus minus gegen die 10 war das. Ich hatte recht Spass daheim vor dem Fernsehen. Genau, bis in die 95. Minute, dann hatte ich nicht mehr so Spass. Genau, wie das ist als Pastor, liebe deinen Nächsten, die Deutschen sind nun halt mal unsere Nächsten von der Schweiz her gesehen. Und so werden wir auch weiterhin für sie beten. Genau, auf jeden Fall, ich durfte starten in die Serie und ich darf sie heute wieder beenden mit dem Thema Skiheiligkeit. Und ich habe gemerkt, das Thema ist manchmal vielleicht viel näher, wie es einem lieb ist. Gerade als Pastor irgendwo ist man manchmal mit drin. Und wir werden später auf das zurückkommen. Skiheiligkeit, etwas, was wir auch in der Bibel immer wieder sehen. Ganz interessant, die Gruppe, wo Jesus eigentlich am nächsten war. Die Pharisäer sind das gewesen, so eine Laienbewegung damals, ziemlich eine sektiererische. Und die sind unterstützt worden von ein paar Schriftgelehrten. Das sind Lehrer gewesen, zur damaligen Zeit, so theologische Lehrer. Und die hätte man doch eigentlich meinen müssen, sollten eigentlich mit Jesus unterwegs sein. Sollten ihn unterstützen, sollten ihm helfen, dass er seinen Job erledigen kann. Aber das sind genau die gewesen, die er am meisten Probleme hatte mit ihnen. Wenn man die Bibel anschaut, im Neuen Testament, so viele Geschichten, wo die immer wieder kommen und Jesus will mit Fragen irgendwo überlisten, wo ihn irgendwo in eine Enge treiben, wo ihn versuchen, irgendwie zu bekämpfen. Und ich habe mal gemerkt, hey, heutzutage, es ist gar nicht viel anders. Wenn ich nämlich so ein bisschen bei mir schaue, wo ich am meisten Zeit brauche, dann habe ich gemerkt, gerade die meiste Zeit, fast, die ich brauche beim Arbeiten, ist mit Leuten, die doch eigentlich auf dem gleichen Weg sind wie ich, in die gleiche Richtung unterwegs sind. Das braucht mich viel mehr Energie. Und ich habe gedacht, ist das einfach bei mir so? Bin ich irgendwie ein bisschen komisch? Und habe mich dann ein bisschen umgelassen bei verschiedenen Pastorenkollegen. Und es war interessant, dass alle zusammen das Gleiche gesagt haben. Sie haben viel mehr Arbeit mit den Leuten, die in der Gemeinde sind, wie mit denen, die von Jesus eigentlich nichts wissen wollen und wo man mit ihnen unterwegs sein will. Genau, das betrifft natürlich nicht nur euch, das betrifft auch mich. Und ich habe mir mal überlegt, ja, was wäre denn so ein Punkt? Wieso sind wir skiheilig? Oder wieso können wir überhaupt an den Punkt kommen, dass die anderen Leute das Gefühl haben, wir sagen skiheilig? Und ich glaube, der erste Punkt ist, wer bin ich heute Abend? Wenn wir das nicht wissen, wenn wir nicht wissen, wer wir sind, dann passiert es sehr schnell, dass wir eben in eine Skiheiligkeit einkommen. Ich habe euch dazu eine Geschichte mitgebracht, eine ganz kurze, zum Einstieg, wo es eben genau darum geht, wer sind wir und wer bin denn ich? Da war einmal eine Frau, eine ältere Frau nach dem Gottesdienst. Die ist noch sitzen geblieben, alle anderen sind schon gegangen. Es hat den Anschein gemacht, als würde ihr niemand heimbegleiten. Und so hat der Pfarrer schnell alles zusammengepackt, ist zu dieser Frau hergegangen und hat gefragt, wo müssen sie denn her? Sie hat ihm die Adresse gesagt. Er hat gesagt, ich nehme sie mit, ich bringe sie heim. Und so sind sie miteinander heimgegangen. Sie sind heimgelaufen. Und unterwegs, nach ein paar Minuten Lauf, haben sie ein bisschen angefangen zu sprechen miteinander. Und aus dem Nichts sagt die Frau zumal zum Pfarrer, wissen Sie, an was, dass man einen originalen Perserteppich erkennt? Dann hat er lange überlegt und gesagt, nein, das können wir jetzt nicht so sagen, das ist noch schwierig. Und hat sie gesagt, es ist ganz einfach. Einen originalen, handknüpfenden Perserteppich erkennt man daran, dass es Fehler hat im Muster. Wenn es keinen Fehler hat in diesem Muster, dann kann man zu 99% davon ausgehen, der ist mit der Maschine gemacht worden. Wenn es einen Fehler drin hat, dann ist es das Original. Und die Geschichte irgendwie finde ich so gut, die hilft mir, um zu merken, hey, in meinem Leben, da hat es etwa die mal einen Fehler drin. Ich weiss nicht, ob ihr das auch kennt, so Fehler. Irgendwo Sachen, da passiert es dir wieder. Da hast du dir wieder gewünscht, dass die Deutschen ausscheiden. Dabei solltest du es lieben. Das ist noch das Kleinste wahrscheinlich. Einfach so Fehler, die sich immer wieder einschleichen. Und jetzt könntest du dich irgendwo für das schuldig fühlen und denken, ah, immer wieder passiert mir das Gleiche. Immer wieder gehe ich am gleichen Ort um. Gott hat sicher langsam genug von mir. Oder du könntest sagen, hey, ich mache Fehler, das ist so. Aber mit diesen Fehlern liebt mich Gott trotzdem. Ich bin ein Original genau wegen diesen Fehlern. Genau wegen diesen Fehlern, die ich immer wieder mache, bin ich eben echt und nicht scheinheilig. Und ich glaube, das ist ganz ein wichtiger Punkt zum Start von dem Input, von dem Thema Scheinheiligkeit. Christen haben kein echtes Interesse. Ich habe gemerkt, das kommt bei den Leuten mega gut an. Wenn ich vorher stehe und sage, was ich alles falsch mache, das finden die Leute mega lustig und gut. Und ich habe gemerkt, hey, gerade wenn wir mit Nichtchristen unterwegs sind, mit denen, die vielleicht sagen, du bist scheinheilig, ist es umso wichtiger, dass wir zu unseren Fehlern stehen. Ist es umso wichtiger, denen zu sagen, hey, ich lese auch nicht immer in der Bibel, nicht jeden Tag. Manchmal habe ich das Gefühl, ich hätte viel mehr sollen in der Bibel lesen sollen. Ich habe vielleicht gerade mal einen Vers gelesen, wenn überhaupt. Und den habe ich wahrscheinlich noch gelesen, weil ich einen Input vorbereiten muss. Und wie zu merken, hey, es ist nicht einfach so easy. Es läuft nicht einfach. Mein Leben ist nicht perfekt. Und den Anspruch zu haben an die anderen, dass ihr Leben auch so sein soll. Gott liebt dich also so, wie du bist, mit deinen Fehlern. Und so lesen wir im Jeremia 1,5 ganz einen bekannten Vers. Ich kannte dich schon, bevor ich dich im Leib deiner Mutter geformt habe. Ganz krass. Gott hat dich schon gekannt, wo du noch bei deinem Vater warst. Wahnsinn. Bevor du bei der Mutter im Bauch warst, hat er dich schon gekannt. Und nachher heisst es im Johannes 4,19, wir wollen lieben, weil er uns zuerst geliebt hat. Das heisst nichts anderes, als er hat dich schon gekannt, wo du noch nicht bei der Mutter warst. Genau, und dort hat er dich schon gekannt und er hat dich auch schon geliebt. Und er hat dich hier schon geliebt mit all dem, was du jetzt machst, mit all deinen Fehlern. Er hat schon ein Ja gehabt zu dir und hat gesagt, hey, dich soll es geben, du sollst geboren werden, trotz deinen Fehlern, trotz allem, was du wirst machen in deinem Leben, weil du bist gut. Und dann hat es einen Auftrag gegeben in Matthäus 22, Vers 37. Dort steht, du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben, von ganzem Herzen, mit ganzer Seele und mit all deinen Gedanken. Und wieso sollst du das machen? Eben, weil er dich zuerst geliebt hat. Und das ist ganz wichtig, dass wir das wissen, mit unseren Fehlern, die gehören zu uns. Das ist unsere Geschichte. Natürlich ist es sinnvoll, wenn du den gleichen Fehler nicht zwei, dreimal machst. Sag das gerade jetzt mit meinem Sohn, wenn er irgendwo auf die Herdplatte gelangt hat. Das hilft ihm, wenn er es nicht zwei, dreimal macht. Aber das, was er einmal gemacht hat, heisst nicht, dass ich ihn nicht mehr gern habe. Überhaupt nicht. Und ich glaube, an diesen Punkt müssen wir kommen, dass wir verstehen, wir sind nicht perfekt. Wir haben Fehler. Und unsere Mitmenschen, eben genau die, die sagen, wir sind scheinheilig, die haben eben auch ihre Fehler. Und wir alle haben unsere Knörze im Leben. Und das ist der erste Punkt. Wer bin ich? Wir kommen also zum Thema Scheinheilig und ich habe euch da ein Bild mitgebracht. Genau, der Wolf im Schafspelz. Und auch da möchte ich mit einer Geschichte anfangen zu diesem Punkt. Und zwar ist einmal, ist das ein Moment her, ein Ritter zurückgekommen. Ein Ritter ist unterwegs mit seinem Ross. Der kommt am Abend zurückzureiten zu der Burg. Er kommt zu dieser Burg her. Das Tor macht es auf, der kommt hier und der sieht aus. Ganz verrückt. Die Lanze abgebrochen vorne. Die Rüstung verbeult. Blut hat es dran an der Rüstung. Das Ross Mähne schaut auf alle Seiten. Dreckig wie noch nie. Er kommt dort hin, hängt so schräg auf dem Ross oben, hebt sich noch oben an den Mähnen und kommt in den Hof hin. Der Burgherr sieht das und denkt, wow, was ist da passiert? Rennt runter zu dem Ritter und sagt, hey, was ist passiert? Erzähl mir's. Und der sagt, wow, wenn du wüsstest, ich bin im Norden von unserem Land und ich habe dort geplündert und geraubt bei deinen Feinden, habe alles zerstört, was dort hat, für dich. Und dann schaut ihn der Burgherr an und sagt, wir haben im Norden gar keine Feinde. Dann sagt der Ritter, ho, jetzt glaub schon. Eine Geschichte, die so gut passt, auch in die heutige Zeit. Der Ritter hat eigentlich eine einfache Aufgabe gehabt. Er hat die Menschen dort im Norden mal schnell können fragen, wie geht es euch so, wer sind ihr überhaupt? Ein bisschen können Interesse zeigen an ihnen. Hätte er nicht gerade mit der Lanze jedem eins um den Kopf schlagen müssen, sondern einfach mal ganz normales Gespräch anfangen und sagen, hey, Ritter, sowieso, wer bist denn du? Und dann hat er gemerkt, hey, die sind vielleicht A, gar nicht so anders wie ich und B, das sind gar nicht meine Feinde. Und ich glaube, das ist ganz ein wichtiger Punkt, wenn wir auf Menschen zugehen wollen. Ich erlebe es immer wieder, wir kommen so wie, nicht mit einer Lanze, vielleicht mehr mit einem Hammer, und kommen zu den Leuten und sagen ihnen gerade mal so, was sie alles falsch machen, was sie anders machen müssen, damit sie dann in den Himmel kommen. Weil wir machen das ja schon anders, dann müssen sie ja auch. Und ich gehe davon aus, sie haben sowieso die gleichen Probleme, wie ich auch habe. Und dann kommen wir und walzen quasi einfach so über die Leute ein. Und ich habe in der letzten immer wieder Gespräche mit Menschen außerhalb der Gemeinde, die ich getroffen habe, die gesagt haben, hey, eigentlich habe ich mega Interesse an dem Jesus. Und ich lese in der Bibel und ich bete, aber mit den Leuten habe ich ein bisschen Mühe von dem Jesus. Mit diesen Jüngern. Darum komme ich nicht in den Gottesdienst. Nicht wegen Jesus, sondern wegen den Leuten. Und sie sind gekommen und haben erzählt und gesagt, weisst, da wird mir gesagt, wie ich muss sein. Was ich alles sollte machen. Was ich alles nicht mehr darf machen. Und ich will mich eigentlich nicht verändern lassen. Und ich habe mal in der Bibel geschaut und habe gemerkt, hey, was hat Jesus genau gemacht? Jesus ist immer wieder zu den Menschen gegangen und ist einfach mit ihnen unterwegs gewesen und hat sie geliebt, so wie sie sind. Im Neuen Testament immer wieder, er geht zu den Sündern her, zu denen, die wirklich jetzt alles falsch gemacht haben im Leben. Als Beispiel ein Zachäus, er geht zu ihm her. Er sagt ihm nie, Zachäus, das und das und das und das hast du falsch gemacht und das und das und das sollst du anders machen, sonst kommst du in die Hölle. Er sagt, ich komme zu dir essen. Er sitzt mit ihm an einem Tisch. Sie haben zusammen Gemeinschaft, verbringen zusammen Zeit. Und zumal, wie vom Blitz getroffen, sagt der Zachäus zu Jesus, hey, ich muss in meinem Leben, glaube ich, ein paar Sachen ändern. Und fängt an aufzählen, was er alles ändern will. Und das ist so ein schönes Beispiel, wo Jesus uns da gibt. Einfach den Mensch annehmen, so wie er ist. Wenn man beim Duden Skiheilig eingibt, dann kommt Folgendes. Unaufrichtigkeit, Unehrlichkeit, Verstellung und Vortäuschung. Genau so erlebe ich es immer wieder. Und jetzt erinnern wir uns nochmal an den Vers, Matthäus 22, 37. Dort ist gestanden, du sollst den Herrn, deinen Gott lieben, von ganzem Herzen, mit ganzer Seele und all deinen Gedanken. Begründung, er hat dich zuerst geliebt, darum sollen wir ihn lieben. Und gerade nachher, im Vers 39 kommt, genauso wichtig, liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Wer kennt den Vers? Lieb die Nächsten wie dich selber. Genau, ziemlich alle. Und ich finde es mega schön, dass da nicht drin steht, lieb die Nächsten so, wie du ihn gern hättest. Sondern lieb die Nächsten wie dich selber und nicht, wie du ihn gern willst haben. Und das ist ein riesen Unterschied. Es gibt ja keine Technik, wie ich irgendwie kann etwas machen, damit ich den Nächsten liebe. Irgendwie, wenn ich immer so vorgehe, dann liebe ich ihn ein bisschen mehr. Oder eben einfach wäre es, ich treffe mich einfach immer nur noch mit denen, die ich sowieso schon gerne habe. Dann liebe ich die, aber das wird relativ schwierig im Leben, wenn man so unterwegs ist. Sondern lieb den Nächsten wie dich selber. Und dort hört es nämlich auch auf, mit kein echtes Interesse zu haben. Von dem Moment, wo ich jemanden liebe, ist mir dann nicht mehr einfach egal. Also ich habe das einmal gemerkt bei meiner Frau, ich weiß nicht, ob das bei euch anders ist, aber von dem Moment an, wo ich sie geliebt habe, und das war schon ziemlich vom ersten Mal, als ich sie gesehen habe, ich dachte, wow, das ist sie. Und nachher war das mir nicht mehr egal, was sie macht. Es war mir nicht mehr egal, ob sie jetzt irgendwie krank ist oder ob sie gesund ist. Egal, ob es ihr gut geht oder nicht, sondern es hat mich beschäftigt. Und ich glaube, je mehr Zeit wir mit den Menschen verbringen in unserem Umfeld, desto mehr fällt es uns Ring, damit wir sie lieben können. Ich weiss noch, es war für mich eine Zeit gewesen, wo ich auch das Gefühl hatte, irgendwie, ja, ich hätte gerne so das Anliegen, dass mir die Menschen auch wichtig sind. Ich bin manchmal durch die Stadt gelaufen und habe die Menschen angeschaut und dachte, ja, liebe deinen Nächsten, ja, ist mir eigentlich gleich, wie es dem geht. Hauptsache ich bin da zufrieden mit meinem Leben und es geht mir gut. Und ich habe mich so wie gesehnt, dass es mir nicht einfach gleich ist. Wenn ich rumgeschaut und dachte, ja, wenn Jesus jetzt käme, wahrscheinlich wäre der nicht im Himmel, der auch nicht, der auch nicht. Ich schon, der auch. Und habe gemerkt, es ist mir gleich, ob der dabei ist oder nicht. Und ich habe gebeten, jeden Tag, und immer gesagt, Herr, schenk mir die Sicht, die du hast. Ich will es mit deinen Augen sehen, Menschen. Ich will Menschen sehen, nicht so, wie ich sie wahrnehme, sondern so, wie du sie geschaffen hast. Auch nicht so, wie sie sich präsentieren, sondern so, wie du sie geschaffen hast. Und ich habe gemerkt, irgendetwas hat sich bei mir angefangen zu verändern. Ich habe die Menschen angeschaut und zumal war es mir nicht mehr gleich. Zumal habe ich versucht, hinter das zu sehen, was sie präsentieren. Und habe gemerkt, wenn ich mit ihnen unterwegs bin, dann nachher fällt mir das viel ringer, sie zu lieben, so wie Gott auch mich liebt. Und im Johannes 3, Vers 17 steht, Gott sandte seinen Sohn nicht in die Welt, um sie zu verurteilen, sondern um sie durch seinen Sohn zu retten. Und ich glaube, das ist ganz ein wichtiger Punkt. Wenn Gott seinen Sohn geschickt hat, um die Menschen eben nicht zu verurteilen, sondern zu retten, dann glaube ich nicht, hat er uns den Auftrag gegeben, um die Menschen zu verurteilen, sondern um sie zu retten. Letztens hat jemand bei uns in der Gemeinde, den Ältesten, wo wir uns getroffen haben, gesagt, weißt, Menschen haben schon ein schlechtes Gewissen. Das müssen wir ihnen nicht machen. Unsere Aufgabe ist, ihnen das wegzunehmen. Und ich glaube, wir haben wie vergessen. Wir meinen manchmal, wir müssen den Menschen sagen, was sie falsch machen. Aber ich habe gemerkt, die wissen das. Das muss man denen nicht sagen. Oftmals, wenn mein Sohn etwas falsch gemacht hat, ich muss dem nicht sagen, das war falsch. Da lange schon, wenn ich ihn rufe und dann sieht man ihm schon an, dass er weiss, dass es falsch war. Und ich habe gemerkt, hey, wir müssen wieder an den Punkt kommen, wo man die Menschen ermutigen wollen. Und das ist sehr schwierig, gerade in der heutigen Zeit, das Echtsein, das eben wirklich das Scheinheilige wegzulegen und Menschen so zu sehen, wie Gott sie geschaffen hat. In unserer Zeit mit Filter. Instagram, jeder kennt es, jeder tut Filter darüber, dass es klopft und tätscht. Ganz ehrlich, wer tut regelmäßig Sachen posten, ein Filter drauf und so, dass es schön aussieht? Super, genau. Oh, sorry für dich, jetzt, wo du das einzige aufgegeben hast. Andere Frage, wer postet Bilder und tut das allererste Bild, das er gerade macht, posten? Sehr gut, danke schön. So sind wir. Wir machen x Bilder und das Perfekte, das posten wir dann. Das ist nichts anderes als Scheinheilig. Scheinheilig, wir tun eine Welt präsentieren und darstellen, die so nicht ist. Wir posten irgendetwas in die Welt aus und zeigen allen, so gut geht es mir, so reich bin ich, so ein schönes Auto habe ich, so eine tolle Familie habe ich. Und ich habe gemerkt, auch bei mir, ich glaube, ich habe nie ein Foto gepostet, wo irgendwo der Nathan alles umrührt in der ganzen Wohnung, wo irgendwo meine Frau mit der Tochter im Ecke steht und sich die Ohren zuhebt, weil der so laut schreit und ich irgendwo wutentbrannt ihn versuche zu fangen ums Schminne herum. So Filmchen irgendwie, die gibt es fast nicht. Und wenn es es gibt, dann schauen wir es irgendwo an, untereinander, wir vier, die gerade da sind, sagen, schau mal, gell, ist lustig gewesen, auch wenn es gar nicht lustig ist und löschen es nachher wieder. Es ist extrem schwierig, uns zu präsentieren, so wie wir sind. Ich habe letztens ein Lied gehört, dort hat es Liedziele gehabt, was heisst, mehr von dir. Ich will nicht wissen, wer du sein willst, sondern wer du bist. Und ich finde das so ein guter Text. Ich will nicht wissen, wer du sein willst, sondern wer du bist. Und genau um das geht es doch auch bei uns als Christen. Wer wir sein wollen, das ist klar. Wir wollen wie Jesus sein. Wir wollen ihm naheifern. Wir wollen so sein wie er, möglichst ohne Fehler. Und das ist auch ein gutes Ziel. Aber unsere Leute, unsere Mitmenschen, deine Schulkollegen, deine Arbeitskollegen, die wollen wissen, wer du bist und nicht, wer du willst sein. Das führt dorthin, ich habe letztens irgendwo Werbung gesehen für eine App, da kann man sein Gesicht, nachdem man ein Foto gemacht hat, kann man sein Gesicht retuschieren. Da kann man sich die Nase schmäler machen, da kann man sich die Lippen voller machen. Da kannst du ein Foto machen, am Schluss weißt du gar nicht, dass du bist und denkst, wer hat mir denn das geschickt? Dabei ist ein Selfie, das du vorher gemacht hast, eine komplett verzerrte Realität. Scheinheilig, wir wollen etwas sein, wo wir nicht sind. Und mir ist aufgefallen, auch gerade in der Gemeinde. Oft versucht man die Gemeinde doch irgendwie so als heiligen Ort darzustellen. In der Gemeinde sind alle sind nett miteinander, man singt schöne Lieder miteinander, alles ist einfach so wahnsinnig harmonievoll irgendwie. Da fühlst du dich so richtig aufgehoben. Aber eigentlich, wenn wir in der Bibel schauen, für wer ist Jesus gekommen? Ist Jesus gekommen für die harmoniebedürftige Gemeinde? Oder ist Jesus gekommen für die, die alles andere als harmoniebedürftig sind? Und ich habe gemerkt, wie sollen denn die Menschen, die ja eigentlich aus unserer Sicht eben vielleicht falsch leben, Sachen machen, die sie nicht sollten, ganz offensichtlich. Wie sollen denn die bei uns in die Gemeinde einkommen, wenn wir da einen so einen Ort vorspielen, wo es mir selber manchmal nicht einmal wohl ist? Obwohl ich doch eigentlich dort hergehören sollte. Und ich habe gemerkt, das funktioniert nicht. Ich kann nicht zu einem hergehen und sagen, hey, bist willkommen bei uns am Sonntag, aber einfach, du solltest vielleicht das und das nicht sagen und das nicht machen und anlegen solltest du vielleicht auch ein bisschen anders. Aber grundsätzlich haben wir dich gern, so wie du bist. Einfach, wenn du willst, zu uns kommen, dann müsstest du dich ein bisschen anpassen. Dann ist es auch für dich besser, sonst schauen dich alle blöd an. Und ich habe gemerkt, hey, es ist so schwierig, echt zu sein und eben nicht etwas zu spielen. Ich bin in einer Gemeinde aufgewachsen, was lang geheissen hat, dass der Fernseher vom Teufel ist. Dass es gar nichts Gutes ist. Und dann habe ich immer lang gedacht, ja, das ist wahrscheinlich so. Und nachher war es ganz interessant, da hat es zumal Leute gegeben, die haben ein Videogerät gehabt. Die haben einen Fernseher mit einem Videokassettenplayer dazu. Ohne Fernsehanschluss natürlich, sondern einfach Video, weil dann hat man bestimmen, was man schaut. Das hat man ja sonst nicht können. Genau, sonst hätte der Fernseher bestimmen, was man schaut, aber mit dem Video hat man bestimmen, was man schaut. Aber, weil man das ja nicht gut erklären konnte, hat man dann so grosse Wohnwände gehabt, so Schränke, so Kommoden, und dort hat man es dann reingetan und dann hat man Türen zumachen und dann hat gar niemand gesehen, dass man einen Fernseher hat. Die noch clevereren, die haben einen Computer gehabt und tatsächlich hat es so Fernsehkarten gegeben zu meiner Zeit noch. Die hat man in den Computer rein, dann hast du auf dem Computer Fernsehen schauen. Und der Computer war ja okay gewesen, weil der Fernseher ja nicht gut gewesen und da hat es gar niemand gemerkt. Und dann hat man aber auf die anderen zeigen und sagen, die haben im Fall einen Fernseher. Das ist dann gar nicht gut. Wir haben keinen, wir haben einen Computer. Einfach eine Scheinheiligkeit, die man irgendwo versucht hat, zu aufrechtzuhalten. Man hat vielleicht auf den Nachbarn gezeigt und gesagt, der schaut auch noch viel Fernsehen, aber selber war man dafür ein bisschen viel am Computer gewesen. Echt sein. Ein Thema in der heutigen Zeit, wo sich Menschen mehr wünschen denn je. Unsere Mitmenschen um uns herum, die sehnen sich danach, dass da Menschen sind, die echt sind. Christen sind, die echt sind. Die können sagen, hey, auch ich versage immer mal wieder. Auch ich falle immer wieder her. Aber komm, wir gehen zusammen vorwärts. Was sagt denn die Bibel eigentlich, was wir sein sollen? Irgendetwas war ja da, so mit Scheinheilung oder so. Und zwar fast, die Bibel hat es ein bisschen umgekehrt gesagt. Die Bibel hat gesagt, wir sind Heilige, die scheinen. Und irgendwie ist das ein bisschen durcheinander bei uns Menschen und wir sind scheinheilig geworden, anstatt Heilige, die scheinen. Wir lesen nämlich im 1. Korinther 1, Vers 2, wir schreiben an die Gemeinde Gottes in Korinth, an euch, die Gott berufen hat, in Christus Jesus hat er euch geheiligt, so wie er die Gläubigen auf der ganzen Welt geheiligt hat. Alle, die den Namen von Jesus Christus, unserem Herrn, anrufen. Alle Menschen, die also Gott angenommen haben als ihren Vater, sind heilig. Und wir sind berufen zum Scheinen. Heilige, die eben etwas ausstrahlen, die etwas scheinen. Und Liebe ist etwas, das nur durch Nähe und durch echtes Interesse kann entstehen. Ich treffe mich regelmäßig mit einer Person. Und letzte bin ich bei ihm daheim, in die Stube gehöckelt, habe schon die dritte Tasse Tee getrunken. Und zumal sagt er zu mir: Hey, weisst, wir können viele Leute besuchen. Aber ich habe das Gefühl, alle wollen mich verändern. Und wenn du kommst, habe ich das Gefühl, du hast mich gern, so wie ich bin. Und ich sage euch das nicht, weil ich jetzt damit sage, wow, ich bin mega, ich kann alle lieben. Sondern ich will euch das sagen, weil es die Leute merken. Die Leute merken, ob wir sie besuchen, ob wir sie Sachen fragen, weil wir sie verändern wollen. Weil wir das Gefühl haben, sie seien weniger wert vielleicht wie wir. Oder ob wir sie einfach lieben. Und er hat mir gesagt, ich weiss genau, dass du weisst, dass ich Sachen mache, die du nicht gut findest. Im Gegenteil, wo die Bibel stark verurteilt. Aber du hast mich genau gleich gern als Mensch. Und ich habe gemerkt, hey, das war unser Auftrag. Deine und meine. Dann kommen wir weg von dem Christen, haben kein echtes Interesse. Wenn wir eben genau bei diesen Leuten sind, mit diesen Leuten unterwegs sind, die vielleicht nicht ganz so ticken, wie wir denken, sollten sie, aber sie trotzdem gern haben und trotzdem lieben. Ich komme zur Zusammenfassung von dieser Predigt. Der erste Punkt war also, wer bin ich, wer bist du? Und wir haben gelernt oder gehört, dass Gott dich liebt, so wie du bist, mit all deinen Fehlern. Mit denen, die du schon gemacht hast, mit denen, die du jetzt vielleicht gerade machst und mit denen, die du morgen wirst machen. Gott liebt dich bedingungslos. Er hat dich angenommen und hat dir einen Auftrag gegeben. Und zwar hat er einen Auftrag gegeben und gesagt, hey, lass das mit dieser Scheinheiligkeit. Tu das weg und komm wieder zurück. Lieb deinen Nächsten. So wie dich selber und lieb ihn so, wie er ist. Das ist das wichtigste Gebot. Und bis ein Heiliger, der scheint, dort an dem Platz, an dem Ort, wo du bist. Ich will dich heute ermutigen, dass du sagst, hey, dort an dem Punkt, wo ich vielleicht unterwegs bin und gemerkt habe, da ist vielleicht mein Interesse wirklich nicht so da. Dass du das angehst, dass du auf die Leute zugehst und sie wirklich aus echtem Interesse fragst, dass du sie begleitest und dass du sie liebst, so wie sie sind. Dass sie dürfen wissen, sie können zu dir kommen mit all ihren Problemen, mit all ihren Nöten, die sie haben, weil du sie nicht verurteilst, sondern weil du sie liebst. Wir lieben nicht, was sie tun, aber wir lieben, wer sie sind. Und das ist genau das Gleiche bei Gott und dir. Er liebt dich nicht mehr und nicht weniger für das, was du tust oder nicht tust. Sondern er liebt dich für das, was du bist. Du bist sein Kind, du bist seine Tochter, du bist sein Sohn. Egal, wie du dich fühlst, ob du dich so fühlst oder nicht, er liebt dich und er hat dich gern. Und ich möchte euch bitten, aufzustehen zum Schluss. Und ich erzähle euch nochmal eine kurze Geschichte und schließe dann ab mit einem Gebet. Die Geschichte ist angelehnt an Römer 2,11, was heisst, denn Gott bevorzugt niemanden. Oder eben, übersetzt auch anders, denn vor Gott sind alle Menschen gleich. Er hat jeden Mensch geschaffen. Und die Geschichte ist folgendermaßen: Es sind zwei Nonnen in einem Kloster, Theodora und Magdalena. Die haben beide eine unruhige Nacht gehabt. Sachen träumt, nicht so ruhig können schlafen, treffen sich am Morgen und dann sagt die eine zu der anderen, hey, komische Nacht gewesen, was ich träumt habe, und erzählt sie ihr. Nachdem sie fertig ist, sagt Theodora, hey, ich habe auch etwas Komisches träumt. Ich bin im Himmel gewesen und habe dich gefragt, gibt es da im Himmel auch Nonnen? Die haben gesagt, nein, gibt es nicht. Ich bin weitergegangen und habe gefragt, ja, aber gibt es denn im Himmel Pfarrer? Pastoren, Priester. Nein, das haben wir da nicht. Ich war langsam verunsichert und habe gefragt, ja, aber Mönch, der Papst im Himmel, gibt es denn das nicht? Nein, auch das gibt es nicht. Sie ist weitergelaufen und immer verzweifelter gewesen und fragt am Schluss, ja, aber Christen, wenigstens Christen muss es doch geben im Himmel. Und man schaut sie an und sagt, nein, auch Christen hat es da nicht. Und sie ist verzweifelt und rennt zurück und dreht sich nochmal um und ruft, aber wenn es keine Pfarrer hat, wenn es keine Pastoren, keine Nonnen, keine Mönche, keine Priester hat, wenn es nicht einmal Christen hat, was hat es denn im Himmel? Und die Antwort ist, Menschen. Im Himmel hat es nur Menschen. Gott liebt jeden Mensch gleich. Er liebt dich genau gleich fest wie dein Nachbar. Er liebt den genau gleich fest, wo du vielleicht überhaupt nicht magst ausstehen. Und er gibt dir einen Auftrag und sagt, geh auf die Person zu. Zeig echtes Interesse. Weil weisst was? Ich liebe den genauso wie dich. Und ich habe den schon geliebt, bevor er auf dieser Welt war. Unser Auftrag ist es, Heilige zu sein, die scheinen. Und an dem wird die Welt erkennen, wer Jesus ist. Weil Jesus in dir und mir lebt. Ich will noch beten. Ja, Vater, danke vielmals, dass wir angenommen sind, so wie wir sind. Danke, Vater, dass wir nichts leisten müssen, dass wir uns nicht irgendwie verbeugen oder irgendetwas vorspielen müssen, sondern dass wir einfach kommen dürfen, wie wir sind. Dürfen kommen und uns dürfen geliebt fühlen. Ja, Heiliger Geist, du siehst dort, wo wir vielleicht scheinheilig sind, wo wir Sachen vorgegeben haben, die nicht echt sind, wo wir versucht haben, anderen Druck zu machen mit etwas, wo wir selber vielleicht nicht einmal einhalten oder wo uns Druck gemacht worden ist von anderen. Und wir wollen das dir herlegen heute, Jesus. Wir wollen das dir herlegen und sagen, hilf du uns. Hilf du uns, dass wir echt sein können in unseren Beziehungen. Dass wir echt sein können im Interesse zeigen. Dass uns Menschen nicht einfach länger egal sind um uns herum, sondern dass es etwas macht mit uns. Das sind unsere Brüder und unsere Schwestern, die du alle zusammen zur Familie willst zählen, die du alle zusammen bei dir in deinem Haus willst haben. Danke, dürfen wir jetzt einfach mit offenen Armen in den Lobpreis kommen, dürfen dir die Ehre geben, dürfen vor dich kommen, so wie wir sind. Unsere Gefühle dürfen einfach dir herlegen und dürfen wissen, dass du uns verändern willst, dass du uns berühren willst, dass wir unsere Nächsten und unsere Mitmenschen lieben, so wie du sie geschaffen hast. Du hast sie gut geschaffen und du liebst sie. Danke, dass wir Heilige sein dürfen, die scheinen und deine Liebe in unserem Land weitergeben. Amen.